Du wachst eines Tages auf und hast plötzlich eine Idee. Du willst dir Schafe kaufen, und zwar richtig viele Schafe. Du willst ihre Wolle haben, du willst ihre Milch haben und du willst ihnen einfach Gutes tun. Weil du Schafe kaufen möchtest, kaufst du dir auch einen Stall oder eher den Schafen. Du kaufst ein Außengehege. Du kaufst vielleicht sogar noch einen Schäferhund, genug Trockenfutter für den Winter und so weiter und so weiter. Du hast nur eine Sache vergessen. Du lebst und arbeitest ja in München. Deswegen kannst du gar nicht auf die Schafe aufpassen. Schwierig, das Geld ist leider alle. Geld für ihren Hirten ist nicht mehr drin. Was wird jetzt passieren? Den Schafen wird es nicht besonders gut ergehen. Die Schafe sind schutzlos, sie werden vielleicht von Wölfen gerissen, die Schafe werden orientierungslos umherirren und nach weniger Zeit werden sie alle nicht mehr leben. Trauriger Einstieg in eine Predigt, ist mir bewusst. Aber ich glaube, diese Situation, eine Herde ohne einen Hirten, das beschreibt ziemlich gut den Kontext, in dem sich das Volk Israel vor unserem heutigen Predigttext befindet. Sie sind wie eine Herde ohne einen Hirten. Sie sind ein Volk ohne einen König. Wir kommen heute zu 1. Samuel 11 und in euren Gottesdienstblättern seht ihr, dass der erste Punkt noch nichts mit unserem Text startet, sondern eigentlich nur den Kontext gibt. Und der erste Punkt heißt, Arm dran, wie es Gottes Volk geht. Zweiter Punkt, Auge raus, was die Schlange fordert. Dritter Punkt, alles gut, was der Schlangenzertreter schenkt. Wir starten mit dem Kontext, mit Punkt 1. Arm dran, wie es Gottes Volk geht zu dieser Zeit damals. Wir befinden uns ungefähr im Jahre 1050 vor Christus. Und die letzten Jahrzehnte hat das Volk Gottes unter Richtern gelebt. Die haben das Volk zu bestimmten Zeiten durch bestimmte Schlachten geführt und waren darin siegreich. Das waren große Leute wie Jephtha, wie Gideon, wie Deborah, wie Simson und wie sie alle heißen. Aber das Schlimme war, nach jeder dieser Rettungstaten wurde es schlimmer als zuvor. Es ist eine Abwärtsspirale, die weiter und weiter in die Tiefe führt. Drei Dinge waren während der Richterzeit besonders schlimm für das Volk Israel. Das erste, Israel wurde von außen bedrängt. Es waren Feinde wie die Philister, wie die Ammoniter, wie andere, die eingefallen sind, die ihnen ihre Ernten gestohlen haben, die sie bedrängt haben und unter denen sie als Volk nicht wachsen konnten. Das zweite, sie waren innerlich zerspalten in der Richterzeit. Es waren 12 lose Stämme, die sich gegenseitig sogar runtergemacht haben, die Bürgerkriege geführt haben, wo sogar ein Stamm fast vollständig ausgelöscht geworden wäre, nämlich der Stamm Benjamin, weil das Volk einen Bürgerkrieg gegen Benjamin angezettelt hat. Sie waren also von außen bedrängt, sie waren innerlich zerspalten und das Schlimmste eigentlich, sie hatten keine Hoffnung auf Besserung. Weil was würde passieren, wenn der nächste Richter auftritt? Er würde irgendwann wieder sterben und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Sie haben keine Hoffnung auf echten Frieden. Jeder Versuch bis dahin, sich von Feinden endgültig zu befreien und Einheit zu schaffen, ist gescheitert. Zusammengefasst ist das ein Satz, der im Richterbuch immer und immer wieder vorkommt, der Refrain des Richterbuchs, nämlich zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Sie haben keinen König, der sie vor Feinden rettet, der ihnen Einheit bringt und der anhaltenden Frieden schafft. Warum ich diesen Kontext so an den Anfang stelle, ist, um uns ein Stück weit mit hineinzunehmen, dass ich glaube, wir leben heute gar nicht so viel anders oder erleben heute gar nicht so viel anderes als das Volk Israel zur Zeit der Richter. Ich glaube, wir sind heute so nah an der Richterzeit wie vielleicht selten in der Kirchengeschichte. Ich möchte das mal auf uns anwenden, weil ich glaube, diese Probleme sind uns gar nicht so unbekannt. Auch wir als Volk Gottes im 21. Jahrhundert, wir erleben, dass wir von außen bedrängt sind. Feinde der Kirche lauern überall, egal ob es durch Irrlehre ist, durch Verfolgung, wie wir gerade schon gebetet haben, durch Ablenkung vom Wesentlichen oder was es auch sein mag. Viele Menschen sind daran interessiert, dass die Kirche nicht wächst und am meisten ist es Satan selbst. Die Kirche ist auch heute von außen bedrängt. Das Zweite, wir sind als Kirche oft innerlich zerspalten. Heute gibt es so viele Denominationen wie nie zuvor. Es sind Zehntausende Denominationen, so viele Gruppierungen wie noch nie. Wir haben viele Kirchen, die sich nicht gegenseitig aufbauen und im Glauben stärken, sondern die eher gegeneinander schießen, die aufeinander herabblicken. Wahrscheinlich gehören wir oft selber auch dazu, dass wir auf andere Kirchen herabschauen, anstatt sie als unsere Geschwister anzusehen. Manchmal sieht es in unserer Christenheit heute so aus, als würden wir mehr Bürgerkrieg führen, als dass wir gemeinsam an einer Front kämpfen, nämlich das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, wir sind von außen bedrängt, wir sind innerlich zerspalten. Und etwas Schlimmes ist, dass wir doch oft merken, dass wir keinen anhaltenden Frieden haben, dass es keine anhaltende Christenheit gibt, sondern wir sehen Gemeinden, die sind vielleicht 20, 30, 40 Jahre gut unterwegs und auf einmal passiert Spaltung. Wir sehen Bünde, die am Anfang einen super Start haben und auf einmal rutschen sie ab in die Liberalität. Bibelschulen, denen genau das Gleiche passiert. Also es ist nicht ein stetiges einmal gut, immer gut, sondern es hat einen guten Anfang, aber dann kommt es irgendwann zu einem traurigen Ende. Es kann uns, wenn wir die Christenheit in unserem Land und darüber hinaus anschauen, manchmal so vorkommen, als hätten wir keinen König und jeder tut, was recht ist in seinen eigenen Augen. Das ist ein trauriger Zustand, aber es wird noch schlimmer. Das verwundbare Volk Gottes zur damaligen Zeit erlebt nämlich jetzt einen Angriff. Wir kommen direkt zum zweiten Punkt, Auge raus, was die Schlange fordert. Ich lese mit uns die Verse 1 und 2. 1. Samuel Kapitel 11, die Verse 1 und 2, ihr seht den Text auch in euren Gottesdienstblättern. Es zog aber herauf Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein. Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: Das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Die Ammoniter greifen Israel an. Die Ammoniter, das waren ein interessantes Volk in ihrer Erstehung. Sie waren Nachkommen von der Tochter von Lot und auch von Lot selbst, weil die Tochter hatte ihren Vater betrunken gemacht, um mit ihm zu schlafen, damit sie Nachkommen hat. Und der daraus entstandene Inzestsohn heißt Ben-Ami, heißt so viel wie Sohn meiner Verwandtschaft. Und diese, weil Lot ein Neffe von Abraham war, sind sozusagen ein Brudervolk von Israel und sie heißen die Ammoniter. Und diese Ammoniter greifen jetzt Jabesch in Gilead an, eine Stadt mit einer komischen Geschichte, die ihr gerne mal nachlesen dürft, wenn ihr Zeit habt, in Richter 21. Das Wichtige, ich werde nicht die ganze Geschichte wiederholen, aber was für uns wichtig ist, Jabesch war die einzige Stadt in ganz Israel, die in einem Bürgerkrieg nicht mitgemacht hatten. Sie waren die einzigen, die hinterher als Verräter dagestanden sind. Sie hatten nicht mitgemacht, waren in Verruf geraten und wurden am Ende sogar platt gemacht von ganz Israel. Die Ammoniter greifen also Jabesch an. Wer ist der Anführer der Ammoniter? Es ist Nahasch, sein Name ist Nahasch und das heißt übersetzt Schlange. Ich weiß nicht, was die Eltern sich dabei gedacht haben, aber sie haben ihn genannt Schlange. Da kann man schnell drüber lesen, aber ich glaube, spätestens hier wird uns klar, dass das nicht einfach nur irgendein Kampf ist, der uns hier beschrieben wird, sondern dass er einzubetten ist in einen Kontext von einem Kampf, der viel größer ist und der viel früher beginnt. Es ist der Kampf zwischen denen, die der Schlange angehören und zwischen denen, die auf den Schlangenzertreter vertrauen. Dieser Kampf hatte bereits angefangen in 1. Mose Kapitel 3. Dort kommt die Schlange, und das ist der Satan, wir haben es auch vorhin in Offenbarung schon gelesen, die Schlange, Satan kommt in Form einer Schlange zum Menschen, zu Eva und verführt sie und sagt ihnen: Höre doch nicht auf die Gebote Gottes. Mach doch lieber das, was du willst, rebellier gegen Gott. Und die Menschen haben gesagt: Okay, das machen wir. Adam und Eva sind in Sünde gefallen, dadurch, dass die Schlange sie versucht hatte. Aber das Wunderschöne ist, dass Gott direkt danach sagt: Schlange, hör zu, es wird jemand kommen, der wird dir deinen Kopf zertreten. Es wird ein Schlangenzertreter kommen. Und gegen den wirst du keine Chance haben. Und dann entsteht dieser Kampf, der die ganze Zeit dauert und der bis zum jüngsten Gericht dauern wird. Der Kampf zwischen denen, die der Schlange gehorchen und sagen, ja, ich glaube den Lügen Satans, und zwischen denen, die auf den Schlangenzertreter vertrauen. Zu der damaligen Zeit, die auf ihn gewartet haben. Die wussten, irgendwann kommt der Schlangenzertreter und wir gehören zu ihm. Wir vertrauen darauf, dass er kommt und der Schlange den Kopf zerbricht. Diesen Kampf könnte man auch einen geistlichen Kampf nennen. Es ist der Kampf zwischen der Welt und der Kirche, zwischen denen, die zu Gottes Volk gehören und denen, die nicht zu Gottes Volk gehören. Und ein kleiner Kampf davon wird hier vorausgeschattet in 1. Samuel Kapitel 11. Die Schlange und seine Untertanen belagern Gottes Volk. Und jetzt bekommen die Leute in Jabesch Angst. Was tun sie wohl in ihrer Not? Die, die zu Gott gehören, was werden sie tun? Beten? Nein, machen sie nicht. Fliehen sie zu Samuel oder zu Saul? Erstmal noch nicht. Greifen sie an, weil sie wissen, ja, wir haben einen großen Gott auf unserer Seite, wir können ihm vertrauen. Nein, machen sie auch nicht, sondern sie bieten ihm Unterwerfung an. Sie denken, wir sind zu schwach. Und das sind sie tatsächlich. Ohne Gott sind sie zu schwach. Sie bieten ihm Unterwerfung an. Aber Nahasch, die Schlange, gibt sich mit Unterwerfung nicht zufrieden. Nahasch, die Schlange, will nicht nur Unterwerfung, er will Erniedrigung. Er sagt ihnen, natürlich, ihr dürft euch mir gerne unterwerfen. Ich will gerne einen Bund mit euch eingehen. Eine Bedingung, lasst euch doch alle das rechte Auge ausstechen. Das passt mir ziemlich gut. Dann werden nämlich alle sehen, was für Schwächlinge ihr seid. Dann werden alle über Israel lachen. Warum das rechte Auge? Weil sie damit kriegsuntüchtig wurden. Im Normalfall hat man damals, wenn man ein Schild hatte, das links getragen und mit rechts angegriffen, sodass das linke Auge verdeckt wurde und dann hatte man keine Chance mehr, irgendwas anzugreifen. Und trotzdem waren sie noch fähig genug, für ihn zu arbeiten. Ja, er hat ihre Sehkraft so sehr eingeschränkt, wie er wollte. Aber ich glaube, das Schlimmste oder warum er das wollte, war jeder, der danach so einem Israeliten begegnet wäre, der hätte gesehen, was für Schande Nahasch über sie gebracht hat. Das Ziel der Schlange war es, Schande zu bringen über Gottes Volk. Ich glaube, auch heute gibt es noch Menschen wie die Ammoniter, Leute wie Nahasch, die das Volk Gottes angreifen. Manchmal passiert das genauso wie hier, physisch, durch Verfolgung. Das hat beim Beginn des Christentums schon angefangen. Da wurden Menschen in Arenen gezerrt, da wurden sie öffentlich verspottet, verhöhnt und dann den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und das hat nicht damals gestoppt, im ersten oder zweiten oder dritten Jahrhundert, sondern das geht bis heute. Wir haben es auch gerade schon gebetet. Christen im Iran, im Kongo, in Nordkorea, Somalia, wo auch immer, werden verfolgt. Viele werden verspottet und sogar öffentlich hingerichtet. Erst letzten Monat wurden im Kongo über 80 Christen von Islamisten umgebracht. Die Schlange greift das Volk Gottes an und tut es weiterhin. In manchen Ländern durch Verfolgung, in manchen Ländern wie bei uns vor allem durch Verführung und Verachtung. Die Schlange greift uns an durch Institutionen und Podcasts, die bewusst falsche Lehre unter Christen verbreiten wollen, um sie von Jesus wegzubringen. Die Schlange greift uns an durch Medien, die sich die Hände reiben über den nächsten Skandal, der in der Kirche passiert ist. Die Schlange greift uns an durch Filme und Serien, die uns durch falsche Werte von Gott wegbringen wollen. Und die Schlange hat auch heute noch die gleichen Ziele wie damals. Sie will der Kirche Schande hinzufügen. Das große Ziel von Satan ist es auch heute, die Kirche lächerlich und kampfunfähig zu machen, indem seine Mitglieder die Sünde mehr lieben als Jesus. Indem sie nicht Jesus bekennen, sondern sich selbst groß machen. Er reibt sich die Hände, wenn Christen ihre Zeit vertrödeln, wenn sie sich mehr Gedanken machen um äußere statt um innere Schönheit, wenn sie sich um Dinge kümmern, die sie kampfunfähig machen. Er freut sich besonders darüber, wenn Leiter aus Gottes Volk in Sünde fallen. Er freut sich, wenn Christen lieber ausschlafen, statt in den Gottesdienst zu gehen. Er freut sich, wenn wir uns füllen mit Gift für unsere Seelen, statt dem Wort Gottes. Und ganz ehrlich, wie oft ist der Satan damit schon erfolgreich gewesen? Wie oft hören wir von Pastoren oder geistlichen Leitern, die in schwere Sünde gefallen sind. Wie viele Menschen dekonstruieren heute ihren Glauben, kehren Gott öffentlich den Rücken und spotten ihn? Wie oft hat er es bei dir versucht und bei mir versucht, uns geistlich erblinden zu lassen, uns unsere geistliche Sehkraft zu nehmen? Wie oft hat er es geschafft, uns durch Sünde kampfunfähig zu machen? Wie oft haben wir Christus durch unser Verhalten mehr Schande gebracht, als ihn in einem hellen Licht leuchten zu lassen? Das ist nichts Neues. Das ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts, sondern Jesus wusste, dass der Satan das genau so probieren wird. Wisst ihr, warum er das wusste? Weil er uns bereits ein Gebet gegeben hat, in dem er uns sagt, wir sollen dagegen beten. Es ist das Vaterunser. Dort sagt Jesus uns, wir sollen bitten, bewahre uns vor dem Bösen. Das Böse ist nicht irgendeine dunkle Macht, die irgendwie da draußen ist, sondern mit dem Bösen meint er den Satan selbst. Bewahre uns vor dem Bösen ist ein Gebet, was wir als Christenheit heutzutage sehr, sehr dringend brauchen. Wir müssen beten darum, dass Gott seine Kirche bewahrt, dass er uns beschützt vor Angriffen des Satans. Deswegen die Aufforderung an uns alle, betet zu Gott, dass er seine Kirche bewahrt. Betet ganz konkret für uns Älteste, dass wir uns immer wieder zurückrufen lassen, wenn wir anfangen, den Lügen des Satans Glauben zu schenken. Ich habe ein Gebet, das ich, seitdem der Fall Steve Lawson aufgetaucht ist, immer wieder bete, dass Gott mich doch eher sterben lassen soll, als dass ich Schande bringe auf seine Kirche durch grobe Sünde oder durch Irrlehre, indem ich dadurch Christen vom richtigen Weg abbringe. Und wir brauchen das. Wir brauchen das Gebet darum, dass Gott uns bewahrt. Betet für uns Älteste, aber betet auch füreinander. Betet um geistlich gesunde Augen, um eine Sehkraft, die gut und falsch voneinander unterscheiden kann. Betet dafür, dass wir erkennen, wo der Satan uns angreift. Und betet nicht nur füreinander, sondern bete für dich selbst. Bete für dich selbst, dass du erkennst, wo der Satan in dein Leben eindringen möchte. Die Schlange tobt, bis sie endgültig gerichtet wird. Und ja, wir wissen, Jesus hat am Kreuz schon auf seinen Kopf getreten. Der Kopf ist schon zertreten, aber man könnte sagen, die Schlange zappelt noch. Sie zappelt noch. Betet deswegen zu dem, der die Schlange besiegt hat und der, wie die Bibel es sagt, euch vor den Listen des Teufels bewahren kann. Der zweite Punkt war, Auge raus, was die Schlange fordert. Das Volk Gottes scheint unglaublich schwach, wenn es auf sich allein gestellt ist. Wir sind unglaublich schwach, wenn wir auf uns alleine gestellt sind. Aber es gibt Hoffnung und wir kommen zum dritten Punkt, zum wichtigsten dieser Geschichte und auch dieser Predigt. Alles gut, was der Schlangenzertreter schenkt. Ich lese mit uns die Verse 3 bis 15. Da sprachen zu ihm, das ist Nahasch, die Ältesten von Jabesch, gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea Sauls und sagten diese Worte vor den Ohren des Volks. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und fragte, was ist mit dem Volk, dass es weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückte sie und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen, wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, sodass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und die von Israel waren 300.000 Mann und die Männer Judas 30.000. Und er sagte den Boten, die gekommen waren, so sagt den Männern von Jabesch in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt, heiß zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen, morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am anderen Morgen teilte Saul das Volk in 3 Heerhaufen Und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache, das ist zwischen 2 und 6 Uhr morgens, und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, sodass von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Was ist passiert? Die Stadtvorsteher von Jabesch bitten um eine Gnadenfrist von 7 Tagen, damit sie in Israel um Hilfe bitten können, und anscheinend gewährt Nahasch es ihnen. Ja, wir wissen nicht genau, warum er das tut. Vielleicht war er sich einfach sicher genug: Selbst wenn ganz Israel kommt, werde ich die trotzdem platt machen, dann kann ich direkt alle Augen ausstechen. Oder vielleicht, weil er wusste, dass Jabesch die Stadt war, die früher nicht beim Bürgerkrieg mitgemacht hat und wo er sich sicher sein konnte, dass jetzt auch niemand denen helfen wird. Egal wie es war, er war sich sicher genug, er wird das schon hinbekommen. Und deswegen haben sie diese Gnadenfrist von 7 Tagen. Sie kommen dann nach Gibea, der Stadt, in der Saul gewohnt hat, und alle fangen an zu weinen. Und dann lesen wir etwas Interessantes, was uns überraschen sollte. Saul, er arbeitet gerade auf dem Feld. Warum überrascht uns das? Weil er doch gerade erst, das haben wir letzte Woche gesehen, zum König gesalbt wurde. Und er wurde sogar öffentlich zum König gemacht, indem das Los auf ihn gefallen war. Er war doch der König, aber der König ist hier auf dem Feld. Der König ist eher ein Bauer zu dieser Zeit. Saul kommt nach Hause und sieht die Leute weinen. Und was jetzt bis Vers 11 passiert, von Vers 6 bis Vers 11, das ist spannend. Das ist wie so ein Schnipselbild. Man nimmt viele kleine Schnipsel und die ergeben dann irgendwann ein großes Ganzes. Es ist eine Anspielung nach der nächsten, die hier in diesen Versen kommt, auf das Richterbuch. Warum das spannend ist, da kommen wir gleich zu, aber erst gebe ich euch das Schnipselbild. Also, eine Anspielung nach der anderen auf das Richterbuch. Vers 6. Als erstes kommt der Geist Gottes auf Saul. Das ist der gleiche Ausdruck, wie er auch bei Simson stattfindet und bei einigen anderen Richtern auch. Der Geist Gottes kommt auf Saul. Dann Vers 7, er nimmt hier Rinder und zerstückt sie und verschickt sie nach Israel, um eine Botschaft zu senden. Und genau das Gleiche erleben wir in dieser brutalen Geschichte von dem, der seine Nebenfrau genommen hat, sie auch in 12 Teile zerstückt hat und sie nach Israel versandt hat, um eine Botschaft zu verkünden. Vers 7, das Volk zieht aus wie ein Mann. Das ist ein Ausdruck, der in diesem Bürgerkrieg in Richter 19 ganz oft vorkommt. Das Volk ist wie ein Mann ausgezogen. Vers 8, sie werden gemustert bei Besek und dort hat Richter 1 angefangen. Dort hatte das Volk die erste große Schlacht gewonnen. Auch Vers 8, es sind 300.000 und 30.000 Männer, was eine Vielzahl von Gideons 300 sind. Tatsächlich muss man gar nicht sagen, dass es hier 300.000 waren. Es können auch 300 militärische Einheiten gemeint sein. Dieses Wort Tausendschaften steht manchmal auch für Sippe. Zum Beispiel in Kapitel 10 sehen wir, dass es einfach eine Sippe meint, nicht unbedingt 1000 Männer. Aber dann wäre es noch klarer, dass es einfach 300 militärische Einheiten sind, so wie Gideon 300 Mann gehabt hat. In Vers 11 teilt Saul das Heer in 3 Lager, genau wie Gideon es gemacht hatte. Und dann in Vers 11 auch noch wird das Volk Gottes gerettet. Und das ist genau das Gleiche, was wir bei jedem Richter am Ende finden, dass das Volk von seinem Feind befreit wird. Jetzt habt ihr das Schnipselbild. Warum ist das so interessant? Letzte Woche haben wir gesehen, dass Saul zum König eingesetzt wurde, aber dass er wahrscheinlich kein besonders guter König sein wird. Ja, er war ein passiver König, er hatte sich versteckt. Er hat nicht viel besonders geistlichen Einblick gehabt. Und ja, auf der einen Seite sehen wir, dass das tatsächlich so sein wird, nämlich ab Kapitel 13 geht es mit Saul nur noch bergab. Das hier ist seine erste Schlacht und direkt sein Höhepunkt. Aber in dieser Geschichte, in Kapitel 11, ist er der perfekte König. Er ist das perfekte Abbild eines Richterkönigs. Das ganze Kapitel und dann auch Kapitel 12 wollen uns den großen Umbruch von der Richter hin zur Königszeit zeigen. Sie wollen uns zeigen, so war das Volk vorher schlecht, es hatte keinen Hirten und jetzt durch Saul gibt es endlich einen König und es gibt neue Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf ein gutes Königreich, auf eine gute Nation. Endlich der Hirte für die Schafe. Und wir sehen in diesem Kapitel, dass Saul als von Gott eingesetzter König dem Volk drei Dinge gibt, die sie am dringendsten brauchen. Und damit auf die drei Probleme, die das Volk hat, antwortet. Die findet ihr auch in euren Gottesdienstblättern. Und das erste ist, Saul schenkt Rettung von Israels Feinden. Eine Sache, die in einem Schachspiel eher selten vorkommt, ist, dass am Ende ein Bauer den König schlägt. Ja, die, die von euch Schach gespielt haben, wissen das. Aber dieses Kapitel ist ein bisschen so. Ein Bauer, der uns noch als Bauer vorgestellt wird, schlägt hier den König der Ammoniter. Gott stattet ihn mit seinem Geist aus und er weiß auf einmal, was zu tun ist. Und das ist ein wirklich großer Unterschied. Wenn wir die Kapitel von letzter Woche vor Augen haben, dann haben wir da gesehen, Saul war passiv. Saul war der, der sich versteckt hat, aber wahrlich kein Leiter, keiner, der vorangeht. Und auf einmal hier, er kriegt den Geist Gottes und was macht er? Er mobilisiert auf einmal ganz Israel. Er plant, er ruft die Leute zu sich, er leitet, er greift an und er gewinnt. Er gewinnt hier ganz, ganz deutlich den Kampf gegen die Ammoniter, so deutlich, dass am Ende hier steht, nicht mal zwei sind noch irgendwie zusammengeblieben. Ohne König Saul hätte sich Jabesch hier unterwerfen müssen und ihnen wäre große Schande angetan worden. Aber in Saul finden sie einen König, der ihnen im Kampf vorangeht und der sie vor Schande und vor Schmach bewahrt. Er ist hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlangenzertreter, weil er die Schlange Nahasch besiegt. Früher hieß es, zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und jetzt heißt es, zu jener Zeit war ein König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen, nämlich des Königs, Augen. Endlich. Endlich ist die Unterdrückung vorbei. Endlich ist die ständige Angst vorbei. Endlich hat das Volk jemanden, der ihnen vorangeht, der die Kämpfe für sie kämpfen kann, der sie anführt, der sein Volk von Feinden befreit. Saul schenkt ihnen Rettung, aber Saul schenkt ihnen auch Einheit. Das sehen wir in den Versen 12 bis 13. Als Reaktion, vielleicht ist euch das aufgefallen, es ist vielleicht nicht die alltäglichste Reaktion, die wir erwarten würden, wenn man eine große Schlacht gewinnt. Die Reaktion der Leute ist nämlich, sie wollen noch weitere Leute umbringen. Und zwar diesmal welche aus ihrem eigenen Volk. Sie wollen die Leute umbringen, die Saul vorher als König nicht anerkannt haben. Und das ist ein Muster, das wir im Richterbuch immer und immer wieder finden. Wo sind die Schuldigen? Lassen sie uns umbringen, auch wenn sie aus unserem eigenen Volk kommen. Das war der Grund, warum es einen Bürgerkrieg nach dem anderen gab. Und genau das Gleiche machen sie hier. Aber Saul, er unterbricht diese Negativspirale. Er unterbricht die Spirale von gegenseitigem Morden und von Uneinigkeit und er stellt klar, heute hat uns Gott gerettet, er hat uns unser Leben geschenkt, lasst uns einander das Leben schenken. Saul vereint das Volk, indem er das Morden und diese Abwärtsspirale beendet. Aber nicht nur das, Saul hatte es geschafft. In der Geschichte der Richter ist es nicht gut gelaufen, hat es nicht gut geklappt. Aber Saul hat es geschafft, dass alle Stämme Israels zu einem Kampf zusammengerufen werden gegen den Feind. Er hat es geschafft, dass alle Stämme sich zusammenraufen, zusammenkommen, um für Gottes Volk gemeinsam einzutreten. Und wir sehen ganz am Ende von unserem Text, dass das Volk tatsächlich zusammenkommt, um dann gemeinsam zu feiern und zu essen. Das vorher in Stämme und Gruppen zerspaltete Volk Israels wird durch den König zu einer Einheit. Es wird endlich vereint. Also auch darauf gibt der König eine Antwort. Und das Dritte, Saul gibt Hoffnung auf lang anhaltenden Frieden. Samuel sagt hier zum Volk, dann in Versen 14 und 15, dass sie gemeinsam nach Gilgal gehen sollen. Gilgal, das war der Ort, an dem das Volk Israel, nachdem sie den Jordan überquert hatten, mit Josua hingekommen waren, nachdem sie Ägypten hinter sich gebracht haben, die Wüstenzeit hinter sich gebracht haben. Und Gott hatte ihnen dort gesagt, ich habe euch jetzt ins verheißene Land gebracht, ich habe euch in die Ruhe gebracht, zu dem Frieden, den ihr braucht, und ich habe die Schande Ägyptens nämlich die Knechtschaft, die Sklaverei, habe ich von euch abgewälzt. Das hat er ihnen gesagt und Gilgal heißt genau das, übersetzt abgewälzt, abwälzen. Es ist also sehr passend, dass sie hier nach Gilgal kommen, weil gerade eben hatte Gott die Schande der Ammoniter von ihnen abgewälzt. Er hatte sie ihnen genommen und er hatte sie jetzt zu einer neuen Ruhe gebracht, zu einem neuen Frieden. In Gilgal angekommen, bestätigen sie Sauls Königsherrschaft vor Gott und dann feiern sie zusammen und haben ein riesiges Festmahl. Da kann man schnell drüber lesen, aber hier steht, sie bringen Dankopfer. Was hier wörtlich steht, sie bringen Shalom-Opfer. Sie bringen ein Friedensopfer. Und Shalom, dieses Wort für Frieden, ist nicht einfach nur Abwesenheit von Krieg, sondern es ist eine innige Beziehung, eine innige Gemeinschaft. Das heißt, hier wird deutlich, dass sie ein Beziehungsopfer, ein Shalom-Opfer gefeiert haben. Und dieser Frieden bezog sich aufeinander, aber vor allem auf ihre Beziehung zu Gott. Zweimal steht in diesem Text, sie tun das vor dem Angesicht des Herrn, also vor Gott, mit Gott selbst. Bei diesen Opfern war es so, dass man nicht einfach Tiere verbrannt hat und die waren dann komplett für Gott, sondern man hat eigentlich nur kleine Teile von den Tieren irgendwie Gott letztendlich verbrannt und den ganz großen Teil davon hat man selber genommen und durfte ihn essen. Also man hatte ein riesiges Essen vor Gott mit allen möglichen Leuten, mit denen man Frieden hatte. Sie feiern hier, sie jubeln, sie ruhen sich aus und vielleicht haben sie sogar gemeinsam Rettungslieder gesungen. Stellt euch das mal kurz bildlich vor, wie schön dieser Moment für das Volk gewesen sein muss. Ich glaube, am ehesten können wir uns das vorstellen, wenn wir kurz darüber nachdenken, was die wohl gegessen haben. Was hat das Volk wohl gegessen? Wahrscheinlich so richtig gute Steaks. Saftig, medium rare, direkt aus dem Rind geschnitten. Und für die Vegetarier gab es vielleicht eine richtig gute Pasta oder eine gute Bowl mit israelischen Spezialitäten drin. Was haben die wohl getrunken? Vielleicht super guten Wein, vielleicht jüdische Premium-Milch, vielleicht einen 5-Sterne-Feigensaft mit Honig. Aber das Wichtigste, worüber haben die wohl geredet? Wahrscheinlich, wie sie gerade noch in der Schlacht gekämpft haben. Wahrscheinlich, wie sie gewonnen haben. Und wahrscheinlich haben sie vor allem über ihren neuen König geredet. Der König, der ihnen endlich Rettung verschafft hat. Der König, der ihnen endlich Einheit gebracht hat. Und der König, bei dem sie wussten, wenn der regiert, dann werden wir Frieden haben über dieses Jahr und über das nächste Jahr und über die nächsten Jahrzehnte hinweg. Sie haben geredet, sie haben sich gefreut, sie haben ein Shalom-Opfer gebracht. Sie schöpfen Hoffnung. Jetzt haben wir einen König, der lang regieren wird, unter dem es uns gut geht, der uns Frieden und Ruhe verschafft. Der Schlangenzertreter König Saul, er bringt seinem Volk alles, was sie brauchen. Rettung, Einheit und Frieden. Und wir haben ganz am Anfang gesehen, dass das genau die drei Dinge sind, die wir heute als Volk Gottes so dringend brauchen. Unser Schlangenzertreter König Jesus, der wahre Schlangenzertreter, er schenkt uns genau diese drei Dinge. Lass uns anschauen, wie Jesus uns das schenkt. Das erste, Jesus, er schenkt uns Rettung. Den größten Sieg, den Jesus für uns vollbracht hat, hat er bereits durch seinen Tod und seine Auferstehung errungen. Er hat unseren größten Feind, unsere Sünde und den Tod besiegt am Kreuz von Golgatha. Wir lesen das in 1. Korinther 15, Vers 55 so schön. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Dort am Kreuz hat er Sünde und Tod besiegt und dort hat er auch die Schlange zertreten. Er hat ihr auf den Kopf zertreten. Er hat Satan seine Macht genommen. Es sah aus wie eine Niederlage. Und da sehen wir, dass ihm in die Ferse gestochen wurde dabei. Es sah aus wie eine Niederlage, aber es war die größte Rettungstat, die es jemals geben konnte. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 14 und 15. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten, und damit ist Satan und seine Nachfolger, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Jesus Christus ist der wahre Schlangenzertreter, der wahre Rettungsbringer, noch viel mehr als Saul. Aber Jesus hat uns nicht einfach vor 2000 Jahren einmal gerettet und jetzt müssen wir mit der noch zappelnden Schlange und seinen Anhängern irgendwie alleine klarkommen. Nein, Jesus, er hat uns versprochen, uns heute zu bewahren. Er hat versprochen, seine Kirche zu bewahren. Er hat versprochen, bei uns zu sein bis an das Ende der Zeit. Er hat uns versprochen, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden werden. Manchmal sieht es nicht so aus, wenn wir auf den aktuellen Zustand unserer Kirche schauen. Deswegen die Frage, woher können wir sicher sein, dass unsere Feinde die Gemeinde Gottes nicht besiegen werden? Und ich glaube, Vers 6 gibt uns eine Antwort. In Vers 6 passiert etwas Komisches. Der Geist Gottes, er kommt über Saul. Und wenn wir uns bewusst sind, Gott ist ein Gott der Liebe, das heißt, sein Geist ist ein Geist der Liebe. Dieser Geist kommt über Saul und was ist die Reaktion von Saul? Er wird zornig. Er hat Zorn. Warum? Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Der Geist Gottes gibt ihm plötzlich eine Liebe zu Israel, die er vorher nicht kannte. Das heißt, der Geist schenkt ihm Liebe zum Volk Gottes und er hat Israel in dem Moment zu sehr geliebt, als dass er tatenlos zusehen konnte, wie der Feind sie angreift. Und bei Jesus ist es genauso, nur noch viel, viel stärker. Jesus, er liebt uns viel zu sehr, als dass er tatenlos zusehen könnte, wie der Feind uns angreift und gewinnt. Er hat diese Liebe bereits am Kreuz bewiesen. Wie könnte er sein Leben für uns Menschen lassen, nur um uns dann allein zu lassen? Weil Jesus uns so sehr liebt, ist er automatisch zornig auf die Feinde seines Volkes. Die Feinde der Kirche sind die Feinde von Jesus selbst. Und deshalb wird die Kirche siegreich sein, weil Jesus siegreich ist. Ich bin der Älteste von 4 Geschwistern und ich habe mir manchmal in der Schule einen großen Bruder gewünscht. Dann hätte ich in Problemen, die gekommen sind, sagen können, hey, hört auf, mich zu ärgern, sonst hole ich meinen großen Bruder. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben einen großen Bruder. Wenn wir unterdrückt werden, wenn wir vielleicht verfolgt werden, wenn wir ausgelacht werden, wenn wir verführt werden, wenn die Schlange kommt und uns angreifen möchte, in welcher Form auch immer, können wir das genau sagen. Wir haben einen großen Bruder und unsere Feinde sind auch seine Feinde. Jetzt stehen wir manchmal als Verlierer da, aber unser Bruder wird die Verhältnisse eines Tages umkehren. Wenn er kommt, dann stehen wir auf der Seite des Siegers. Dann wird niemand mehr gegen das Volk Gottes hetzen können. Dann wird uns niemand mehr verführen können. Dann wird niemand mehr Macht haben, weil jeder seine Knie beugen muss vor dem König aller Könige. Für dich, lieber Christ, wende dich Jesus zu, wenn der Feind dich angreift. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich sage es noch einmal. Bete zu deinem König, der dich beschützt. Lieber Christ, werde ruhig in dem Wissen, dass Jesus mehr Interesse an deinem geistlichen Wohl hat. Er hat mehr Liebe zu dir, als du selbst es für dich haben könnte. Er kämpft für dich, wie er es schon am Kreuz getan hat. Er steht dir bei in deinen geistlichen Kämpfen. Deshalb gib dich nicht geschlagen. Wir kämpfen doch nur einen Kampf, den Jesus bereits gewonnen hat. Wir sind auf der Seite des Schlangenzertreters. Halleluja. Vielleicht sitzt du hier und du bist kein Nachfolger von Jesus. Dann gilt dir folgende Einladung: Wechsel auf die Seite des Siegers. Wechsel auf die Seite des Siegers. Wechsel auf den, der die Schlange zertreten hat. Folge nicht länger der Schlange nach, weil das Ende der Schlange wird dann auch dein Ende sein und es ist ein schlimmes Ende. Aber heute gibt Jesus dir die Chance, zu ihm zu wechseln, zu ihm umzukehren und zu sagen, ja, ich möchte diesem Schlangenzertreter angehören und mein ganzes Leben für ihn leben. Wechsel auf die Seite des wahren Königs aller Könige. komm zu Jesus Christus. Wenn du nicht genau weißt, was das heißt, dann die ganz, ganz herzliche Einladung, zum Christsein-Denken-Kurs zu kommen oder nach dem Gottesdienst mit mir ins Gespräch zu kommen oder irgendjemand, bei dem du weißt, dass er bereits Jesus nachfolgt. Folge Jesus nach, er hat die Schlange zertreten und bei ihm bist du für ewig sicher und gerettet. Jesus, er schenkt uns Rettung. Aber Jesus, er schenkt uns auch Einheit. Das ist das Zweite. Saul hatte Israel endlich vereint, weil sie hatten eine gemeinsame Rettung erlebt und sie haben einen gemeinsamen Auftrag ausgeführt. Die Frage ist, wie will Jesus uns vereinen? Wir sind heute nicht nur in 12 Stämme gespalten. Ja, das wäre ja relativ einfach. Aber wir haben Zehntausende an Denominationen und irgendwelche Bünde und Verbände. Ich glaube, Jesus macht es genauso wie Saul, genauso wie damals, nämlich indem wir uns oder indem er uns auf unsere Rettung fokussiert und auf unseren gemeinsamen Auftrag. Das sind die beiden Säulen, in der Einheit tatsächlich heute unter Christen stattfinden darf. Das Erste, ich glaube, wir haben jetzt schon eine geistliche Einheit, die größer ist als die des Volkes Israels unter Saul. Bei Saul gab es eine Einheit, die geschaffen wurde, weil das Volk von irdischen Feinden kurzzeitig gerettet wurde. Aber bei uns haben wir Einheit auf der Grundlage einer geistlichen Rettung, die uns ein für alle Mal gerettet hat. Bei Saul war es ein einziges Volk, das zusammengeführt wurde. Unsere Einheit besteht aus Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen und Völkern. Bei Saul war es ein Volk zu seiner Zeit, aber bei uns sind wir vereint mit Gläubigen aller Zeiten. Wir haben eine Einheit über diese Generation hier hinaus. Einer der Gründe, warum man früher, und heute macht man es auch manchmal noch, Friedhöfe um Kirchen herum gebaut hat, war, dass man sich dessen noch viel mehr bewusst war. Dass man verstanden hat, ja, wir haben eine Einheit mit der Generation vor uns, die schon gestorben ist, und auch mit der Generation davor und davor und davor. Wir sind ein Leib, wir sind eine Kirche, eine Gemeinde. Wir haben eine Einheit, die über Generationen und Jahrhunderte hinweg bis in alle Ewigkeit bestehen wird. Sauls Einheit, sie hielt ein paar Jahre an. Spätestens unter Salomo sehen wir, dass diese Einheit wieder futsch war. Aber die von Christus gegebene, gestiftete Einheit auf der Grundlage seines Todes, die dauert so lang, bis Christus stirbt. Also ewig, weil Christus nicht mehr stirbt. Für eine echte Einheit brauchen wir eine Rückbesinnung auf die Rettung, die Christus für uns vollbracht hat. Wenn wir uns auf unsere gemeinsame Rettung fokussieren, dann verbindet uns das stärker, egal wo die Differenzen sonst liegen, dann verbindet dich das stärker zu dieser Person als dein Blutsverwandter, der nicht an Jesus glaubt. Selbst wenn diese Person theologisch ganz woanders steht, wenn sie auf Jesus Christus vertraut, wenn sie zum Volk Gottes gehört, dann steht sie dir näher als jeder andere sonst. Aber nicht nur unsere Rettung verbindet uns, sondern auch unser gemeinsamer Auftrag. Wir haben doch einen Auftrag von unserem König persönlich bekommen, nämlich, dass wir bis an die Enden der Welt das Evangelium weitertragen sollen. Und ich glaube, würden wir uns mehr darauf fokussieren, dann würden viele Dinge in den Hintergrund rücken, die oft uns so präsent sind. Wenn wir gemeinsam für die gleiche Sache streiten, dann hören wir auf, untereinander zu streiten. Wenn wir gemeinsam an der Front stehen, dann können Bürgerkriege endlich aufhören. Ich will uns herausfordern, lasst uns eine Gemeinde sein, die sich auszeichnet, dass wir Einheit im Evangelium suchen, statt die ersten Fragen darüber zu stellen, was uns unterscheidet. Lasst uns eine Gemeinde sein, die lieber gemeinsam an der Front für das Evangelium kämpft, als sich in Bürgerkriegen aufzuhalten. Wir haben einen gemeinsamen König. In ihm sind wir vereint und wir dürfen jetzt ausleben, was wir bereits sind. Jesus erschenkt uns Rettung. Jesus erschenkt uns wahre Einheit. Und das Dritte und das Schönste, Jesus erschenkt uns anhaltenden Frieden. Es wird einen Tag geben, da werden wir genau das erleben, was die Israeliten in Gilgal beim gemeinsamen Opfern erlebt haben, nur noch 1000-mal schöner. Dazu werden wir nicht nach Gilgal pilgern müssen, sondern das wird dort sein, wo nicht nur ein bisschen abgewälzt ist, wo nicht nur ein bisschen Ruhe ist, sondern in dem Ort, bei dem Ort, bei dem es ewige Ruhe gibt, nämlich auf der neuen Erde und unter dem neuen Himmel. Wenn du Jesus kennst, wenn du dann stirbst oder wenn Jesus wiederkommt, dann wirst du erleben, wie dein König dich mit offenen Armen empfängt. Dann wird er uns willkommen heißen zu dem besten Essen, zu dem besten Trinken, zu der besten Gemeinschaft, die wir jemals hatten, zu einem echten Shalom-Frieden. Zu einem Frieden, der nicht mehr aufhört. Zu einem Frieden, wo wir sicher sein können, dass der nächste Tag auch noch Frieden sein wird. Wusstet ihr, dass der Himmel in der Bibel am öftesten mit einem guten Essen verglichen wird? Ganz, ganz viele Stellen reden über den Himmel als ein Festmahl. Du kannst dir den Himmel am ehesten als Festmahl vorstellen, nicht als auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen. Und deswegen die wichtige Frage, was werden wir da wohl essen? Vielleicht ein richtig gutes Steak. Vielleicht oder ziemlich sicher eins, wie wir es bis jetzt noch nie geschmeckt haben. Mit den besten Beilagen, die uns jetzt schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Vielleicht auch, weil wir Hunger haben, weil es gleich Mittag ist. Vielleicht die beste italienische Pizza, die nach Himmel schmeckt. Wenn du dir eine Sache aussuchen dürftest, die es im Himmel zu essen gibt, dann stell sie dir jetzt vor und stell sie dir vor, wie sie 100-mal besser schmeckt und noch 100-mal besser und dann bist du kurz davor zu erleben, was es bedeutet, im Himmel zu sein. Was werden wir im Himmel wohl trinken? Wein, von Jesus persönlich ausgeschenkt. Wein, wie wir ihn noch nie geschmeckt haben. Wein, den sogar Markus Michnik noch nicht kennt. Wir werden bayerisches Bier trinken, weil alles andere Bier nicht in den Himmel kommt. Wir werden die besten Limonaden unseres Lebens trinken, aber ich glaube, das Wichtigste, was wir uns vor Augen halten müssen, worüber werden wir wohl reden? Vielleicht werden wir reden über die Schlacht, die wir hier auf Erden geführt haben. Und wir werden darüber nachdenken, wie wir siegreich waren, wie wir angekommen sind, wie wir trotz Schwierigkeiten, trotz Verfolgung, trotz Verführung es geschafft haben. Wie wir da sein dürfen im Himmel. Aber wahrscheinlich werden wir vor allem über unseren König reden. Wir werden staunen. Wir werden sagen, hey Lukas, ist nicht unglaublich, wie Jesus die Schlange besiegt hat? Wisst ihr noch, wie Jesus uns auf der Erde verteidigt hat? Wie er sich für uns eingesetzt hat? Wie er sein Leben gegeben hat an unserer Stelle? Hanna, ist es nicht das Beste, zum Schlangenzertreter zu gehören? Ist es nicht das Beste zu wissen, dass es nicht nur heute gilt, sondern auch morgen und übermorgen und bis in alle Ewigkeit? Ist es nicht das Beste, zum König zu gehören, der uns Rettung schenkt, der uns Einheit schenkt und der uns Frieden schenkt für immer? Ich möchte schließen mit einem Zitat aus einem Kinderbuch von Verbum Medien, was sich genau mit dieser Frage nach dem Schlangenzertreter auseinandersetzt und es endet folgendermaßen. Der Schlangenzertreter kommt wieder, um allem Bösen ein Ende zu machen und jede Träne abzuwischen. Er kommt, um einen Neuanfang zu schenken und zu beenden, was er angefangen hat. Er kommt, um uns das Zuhause zu geben, das wir früher einmal hatten und das wir fast vergessen hätten. Warte also weiter auf ihn. Glaub weiter an ihn. Vertrau weiter darauf, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Gottes Versprechen werden nie gebrochen und der versprochene Retter enttäuscht uns nie. Amen. Ich bete noch mit uns. Unser großer König, wir preisen dich dafür, dass du deine Versprechen nie brichst. Preisen dich dafür, dass du unser König bist, der uns alles gibt, was wir im Leben und im Sterben brauchen. Herr, bitte vereine dein Volk in der Wahrheit deiner Rettung und deiner Wiederkunft. Bitte bewahr uns vor dem Bösen, bitte bewahr uns vor der Schlange, die uns so oft versucht anzugreifen. Herr, schenk, dass wir uns bei dir bergen können, dass wir froh werden in der Gemeinschaft mit dir. Preise nicht, dass du der beste, der einzig wahre König bist. Amen.